Damen und Herren, liebes Publikum, ich heiße Sie herzlich willkommen zum heutigen Vortrag mit dem Thema das Motorrad als Gegenstand der Gehörbildung. Ich möchte in Ergänzung zum Titel auf dem Hochschulplakat erwähnen, dass ich das Monoport im heutigen Vortrag gewissermaßen als Mittel und Zweck in der Gehörbildung verstehe und nicht, wie man vielleicht beim Thema nur das Monoport im Gehörbildungsunterricht verstehen könnte, als grundsätzlicher Ersatz anderer Unterrichtsmittel. Mein Name ist Volker Anhalter und ich studiere hier am Hause Musiktheorie im 8. Semester von Herrn Professor Garbeck und Herrn Weyer. Lassen Sie mich zunächst kurz berichten, was meine Beweggründe sind und waren, welche mich zur Auseinandersetzung mit dem Monoport sowie seiner Anwendung im Gehörbildungsunterricht veranlasst haben. Angeregt durch die Lektüre eines Heftes mit dem Titel Paul Hindemiths harmonikale Quellen, sein Briefwechsel mit Hans Kaiser, interessierte ich mich sehr für die Forschung am Monoport, die Hans Kaiser in seinen Studien und Abhandlungen betrieben hat. Daraufhin habe ich mir selbst einen Monoport gebaut, welches Sie hier sehen. Und damit Sie auch die Unterseite sehen, dieses Monoport hat auch eine Erweiterung erhalten, nämlich ein Cello nach den Originaldimensionen auf der Unterseite, welches uns aber heute nicht weiter beschäftigen wird, sondern nur die reine Monoport-Unterseite. Ich habe das Monoport gebaut, um so Grundgesetze der Akustik und Harmonik am Objekt kennenzulernen, da in vielen Büchern meistens die Theorie nachzulesen ist, der Bezug zur historisch betriebenen Praxis jedoch leider fehlt. Da ich diese Einsichten, welche man bis ins 19. Jahrhundert durch die Beschäftigung sowohl in der Musiktheorie als auch im praktischen Unterricht mit dem Vorgänger aller Instrumente gewonnen hatte, für sehr wichtig halte, werde ich im folgenden Vortrag versuchen, Ihnen zu schildern, wie sich diese Inhalte im heutigen Gehörbildungsunterricht anwenden und veranschaulichen lassen. Lassen Sie sich auch keinesfalls abschrecken von etwaigen mathematischen Rechnungen oder Ausdrücken, die im Laufe des Vortrags gebraucht und hoffentlich verständlich erläutere. Als Musiktheoretiker fühle ich mich gewissermaßen einer alten Tradition verpflichtet, die den ursprünglich engen Zusammenhang von Musik und Mathematik, also der Vorstellung, dass Musik eigentlich klingende Mathematik sei, für lange Zeit als wesentlich erachtete. Erscheint also der Forschung Umgang mit dem Monoport heute vielleicht als Domäne eines speziellen wissenschaftlichen Zirkels, so war dies früher keineswegs so. Besonders betonen möchte ich, dass bis ins 17., 18., wenn auch bis ins 19. Jahrhundert eine umfassende Musiklehre ohne Grundlegung durch das Monoport undenkbar erschien. Stellvertretend für die methodische Anwendung möchte ich Rudolf von Arezzo herausgreifen. Der Erfinder der Solmisation, fast jedem Kind sind die Silben Do, Re, Mi, Fa, Sol, La bekannt, hat damit das Tonsystem seiner Zeit didaktisch gewissermaßen aufbereitet. Auf dem Bild sehen Sie Uldo mit einem Schüler am Monoport. Sie sehen hier die eine Seite des Monoports und hier unten drunter die Skala der damals bekannten Töne bzw. des damals üblichen Tonsystems. Nach Giuseppe Zarrillo hat Uldo von Arezzo den tiefsten Ton, hier im Bild links, neben Ton A, den griechischen Buchstaben Gamma zugewiesen und Gamma Ut genannt. Damit wollte er andeuten, dass die Musik, Zarrillo fügt hinzu, wie einige sagen, von den Griechen erfunden und zuerst praktisch verwendet worden ist. Und dass gegenwärtig die lateinischen Völker sie in Ehren halten und vermehren. Sie sehen also bereits hier die lange Tradition des Monoports. Ich möchte Ihnen nun in einer Art geschichtlichem Abriss die Geschichte des Monoports näher bringen. Das Monoport, vom griechischen Monos und Korde, ins Deutsche mit einseitig zu übersetzen, weist in seiner Geschichte unterschiedliche Arten seiner Verwendung auf. Neben seiner untergeordneten Bedeutung als selbstständiges Instrument hatte es vor allem als theoretisches Lehrinstrument und Messinstrument in der Musik, aber auch in zahlreichen anderen Gebieten, wie zum Beispiel der bildenden Kunst oder der Architektur große Bedeutung. Seine Entstehung und Verwendung wird antiken und mittelalterlichen Quellen zufolge Pythagoras im 6. Jahrhundert vor Christus und seinem Kreis der Pythagoreer zugeschrieben. Möglicherweise ist sein Ursprung noch früher anzusetzen. Die früheste überlieferte Quelle, 300 vor Christus, zum Monochord findet sich in Euklids Schrift, lateinisch übersetzt Sectio Canonis, zu Deutsch Teilung des Kanons. Hier führt er die unterschiedlichen Teilungen der Seite vor und beschreibt unter anderem damals schon ein 15-stufiges diatonisches System, wie Sie es auch hier sehen, im Doppeloktavkanon. Die Bezeichnung Kanon, zu übersetzen in etwa das Maßstabgebende, die Regel oder auch die Richtschnur für das Monochord, das zum ersten Mal bei Nikomachus im 2. Jahrhundert nach Christus erwähnt wurde, verdeutlicht zugleich auch seine Funktion. Unter einem Kanon verstand man damals eine, oder versteht man eine Messleiste unter, wie Sie hier sehen, unter oder auch neben dem Monochord oder der Seite, beziehungsweise auch die Darstellung als Proportionszahlen, beziehungsweise auch die Ergebnisse, die man am Monochord gewinnt, durch Einteilung in Proportionszahlen. Sie sehen auch hier am Monochord die einzelnen schwarzen Unterteilungen. Das heißt, sie bedeuten wichtige Unterteilung der stehenden Seite. Diese Abbildung mit diesen Markierungen als Proportionszahlen wird in der folgenden Abbildung sehr deutlich. Sie sehen hier, beginnen mit 1, 2 und so weiter, 11, sozusagen die Reihe der Proportionszahlen. Darüber, wie vorhin schon bei dem Bild Brüder von der Retzer zu sehen, die Zuordnung der Zahlen zu einzelnen erklingenden Tönen darüber. Im Großen wird das Monochord quasi, wie ich schon sagte, als Proportionsinstrument angelegt. Das sehen Sie hier in dem nicht ganz sichtbaren großen Kreis, der hier beginnt, hier nach oben über das Bild hinausgeht und in drei kleinen Kreisen hier zu sehen. Das heißt, das Monochord wird in ganzzahlige Teile zerteilt. Das Monochord besteht seines Namens nach zwar nur aus einer Seite, dennoch findet sich bereits bei Ptolemaios, der 161 nach Christus starb, die Beschreibung eines 8- und sogar 15-seitigen Instruments. Wegen der besseren Darstellung und Demonstration verschiedener Teilungen, wie hier zu sehen, beziehungsweise Skalen und mehrstimmiger Akkorde, eignen sich bevorzugt eben diese mehrseitigen Monochorde, beziehungsweise auch Polychorde. Aber aufgrund der baugeschichtlichen Entstehung, der musikhistorischen Bedeutung und der Tatsache, dass mehrere Seiten eines Monochords in der Regel aus demselben Material eine gemeinsame Länge sowie auf einen gemeinsamen Ton gestimmt sind, sich also insgesamt die eine Seite verhalten, werde ich im folgenden Vortrag immer nur vom Monochord reden. Monochorde hatten immer eine variable Gestalt und wurden je nach den Bedürfnissen immer wieder abgewandelt, wie Sie auf folgendem Blatt sehen. Ganz oben sehen Sie einen Ausschnitt aus einem Monochord von Heinrich Grimm, verdeutlicht auch damals die beispielhafte Verbindung von Kunst und Wissenschaft sozusagen. Das sehen Sie an dieser schön herausgearbeiteten Rosette und auf dem Holz des Monochords die verschiedenen Unterteilungen, beziehungsweise diese Proportionskreise, die die Einteilung des Monochords verdeutlichen. Sie sehen auch schon hier sehr praktisch die vier, beziehungsweise hier im Ausschnitt, die vier querliegenden Hölzer zur Resonanzdecke. Sie müssen sich so vorstellen, immer an einer Stelle wird quasi ein Teil abgegriffen, nicht auf einer ganzen Ebene, sondern immer nur auf einer Seite und so weiter. Und vom Rand konnte man ganz bequem diese Messleisten verstellen und auch festschrauben. Weiter unten sehen Sie weitere Entwicklung bzw. Abwandlung im 19. Jahrhundert, wenn Sie rechts schauen, hier quasi mit einem Violin- oder Geigenkorpus ausgestattetes Monochord mit Klaviatur. Man konnte sozusagen hier auch mit der Klaviatur einzelne Töne schon recht oder einzelne Töne bestimmt abgreifen. Und links ein Sonometer von Rambosson, ebenfalls in einer Abwandlung. Welche Bedeutung das Monochord lange Zeit hatte, wird in einem Zitat aus Andreas Werkmeisters Abhandlung Musicae Mathematicae Prodigus Curiosus deutlich. Er schreibt im dritten Kapitel: Wir haben in den musikalischen Dingen zehn Richter, welche sind Sensus, gemeint ist Sinneswahrnehmung, und Ratio, gemeint ist Verstandesbeweis. Ohne diese beiden kann nichts Gewisses und Gründliches geschlossen werden. Diese beiden Grundrichtungen, also Sensus und Ratio, der Musiktheorie seit der Antike bis in die frühe Neuzeit finden in der Anwendung am Monochord eine bemerkenswerte Entsprechung zwischen auditiver Wahrnehmung einerseits und den gefundenen mathematischen Gesetzmäßigkeiten andererseits. Es herrscht auch die Einstellung, dass ohne die Monochordlehre eine wirkliche Musiklehre nicht möglich war. Die Versuche und die Vorstellung, den Kosmos als Zusammenspiel bestimmter Proportionen darzustellen, vergeudeten viele Abbildungen, unter anderem auch die Folge im Laufe der Musikgeschichte. Sie sehen hier quasi eine Abbildung von Robert Flatt, Monochordum Mundorum, etwa übersetzt mit Monochord des Universums oder Welt von Monochord. Und Sie sehen hier gleichsam mit der Sonne als Mittelpunkt unseres Sonnensystems entsprechend quasi die Mitte des damaligen Tonsystems wieder mit dem griechischen Gamma-Ut ganz unten. Und das Monochord umfasst gleichsam den ganzen Kosmos über diesen Doppeloktavrahmen mit dem Sternenzelt sozusagen hier weiter oben und hier wiederum diese vorhin schon angedeuteten Kreise als Zeichen dieser Proportionenlehre. Und nicht zu übersehen, ganz oben dreht Gott am Stimmband sozusagen. In diesem Sinne leistete Hans Kaiser mit seinem Lehrbuch der Harmonik Herausragendes, was eine Zusammenfassung der Überlieferung und der modernen Forschung am Monochord sowie deren Verbindung zu anderen Forschungsgebieten anbelangt. Harmonik in diesem Zusammenhang bedeutet nicht Harmonielehre im konventionellen Sinn, sondern fast einen weiteren Punkt im Sinne einer Lehre, also die Harmonik als eine Lehre von der Schönheit der Proportionen. Dies kann in der bildenden Kunst, in der Architektur oder eben auch wie hier in der Musik sein. Das Monochord war immer Gegenstand verschiedener theoretischer Spekulationen und hatte gleichfalls auch mythische Bedeutung. Dies spielt mitunter bis heute noch eine Rolle bei den unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten des Monochords. Als eigenständiges Instrument hatte das Monochord, wie schon gesagt, nur eine untergeordnete Rolle. Jedoch als Vorläufer der Tasteninstrumente, wie auch andere Streichinstrumente, wie zum Beispiel das Trompscheib, auch bekannt als Nonnentrompete, ist seine Bedeutung nicht zu unterschätzen. Michael Petorius schreibt, das Clavicordium ist aus dem Monochordo nach der Scala Guidonis, welche wir vorhin gesehen haben, welche mit mehr als 20 Claves gehabt hat, erfunden und ausgeteilt worden. Denn anstatt eines jeden Bundes auf dem Monochordo hat man ein Clavin, das heißt eine Taste, auf dem Clavicordio gemacht. Wenn Sie sich erinnern, vorhin auf der Darstellung des rechten Monochords aus dem 19. Jahrhundert, war schon sowas zu sehen wie ein Monochord mit Klaviatur. Quasi nichts anderes als ein Clavicord. Da das Instrument Monochord seit seiner Entdeckung vor allem als Lehr- und Messinstrument entscheidende Bedeutung innehatte, sogar im Gesangsunterricht, war es Ende des 19. Jahrhunderts unter einzelnen Gebrauch. Soll es Aufgabe dieses Vortrags sein, inwieweit sich die vergangenen methodischen Ansätze im heutigen Gehörbildungsunterricht in Bezug auf bestimmte Curricularinhalte verwenden und sinnvoll gestalten lassen. Es gibt zwar insbesondere auf dem Gebiet der Akustik und der Gehörbildung ausgezeichnete Möglichkeiten der Erarbeitung und Vertiefung mittels Computer, doch kein Medium bietet ein derartig vielfältiges Betätigungs- und Anschauungsspektrum wie das Monochord. In diesem Sinne möchte ich auch versuchen, ich zitiere Hans Kaiser, dem ehrwürdigsten wissenschaftlichen Versuchsinstrument der Menschheit zu einer kleinen Renaissance zu verhelfen. Sollte Ihr Interesse im Laufe der Zeit, also nicht nur heute Abend, so wachsen, so können Sie bei Bedarf in meiner methodischen Hörbildungsarbeit eine ausführliche Bauanleitung für jeden einzelnen Monochord finden. Es gibt davon nicht allzu viele und Sie sehen also, Ihr heutiger Besuch hat sich bereits jetzt gelohnt. Wie ich bereits zu Beginn erwähnt habe, eignet sich das Monochord ausgezeichnet zur Verwendung im Gehörbildungsunterricht. Nun möchte ich also in folgenden grundlegenden Arbeitsweisen zu Beginn einer Arbeit mit dem Monochord aufweisen. Das Monochord eignet sich zur Demonstration verschiedenster Phänomene, die im Curriculum des Gehörbildungsunterrichts vorgesehen sind. Dazu zählen vor allem Inhalte aus dem Bereich der musikalischen Temperaturen, der Intervalllehre, aber auch der Akustik und sowie eng damit verbunden der Physik und Mathematik. Diese Gebiete hängen oft eng miteinander zusammen und lassen sich am Monochord, wie kann man ein anderes Instrument oder auf andere Weise, etwa am Computer, beispielhaft demonstrieren. Die schrittweise Vorgehensweise im Unterricht ist in mehrere Lektionen bzw. Unterrichtsstunden aufgeteilt. Im Vortrag kann ich Ihnen natürlich heute nur mal einige Beispiele stellvertretend demonstrieren, beziehungsweise gewisse Betätigungsweisen, wie zum Beispiel auch in Aufgabenform, die dann im Unterricht gestellt werden, andeuten. Kommen wir nun zu einer der elementarsten Übungen am Monochord, und zwar gewissermaßen zur Erforschung der Phänomene an der schwingenden Seite und zur Entdeckung der Obertöne. Die Saiten am Monochord können auf unterschiedliche Art und Weise zum Erklingen gebracht werden. Sei es durch Fingerzupfen oder auch durch Plektron oder auch gestrichen oder auch durch Filzhammer. Die Arten der Klangerzeugung haben je nach Verwendungszweck Vor- und Nachteile. Die muss also oft ausprobiert werden, um das beste Resultat zu erzielen. Die Grundmensur des Monochords beträgt 120 cm, beziehungsweise das ist ein übliches Maß, das ist natürlich jedes andere Maß auch denkbar, ist durch Sattel- und Generalschläge, wie ich Ihnen gerade verdeutlicht habe, festgelegt. Die Abteilung der Saiten geschieht durch Stege, die Sie hier schon sehen. Ein Steg teilt die Saite wiederum in zwei Teile. Möchte man beide Teile verwenden, so verschiebt man den Steg mit Daumen und Zeigefinger, wie zum Beispiel hier. Und Sie sehen bereits, es gibt hier in der Mitte zwischen zwei beziehungsweise Konsonantenintervallen eine ganze Reihe dissonanter Stellen. Bis dann wieder gewisse Punkte erreicht sind, die quasi wieder konsonant klingen. Das wird später noch eine entscheidende Rolle spielen. Und hier sei auch schon ein erster Aufgabentypus genannt, dass man dieses Beispiel zum Beispiel mit Studenten erstmal experimentell erfahren lassen kann, damit auch erkannt wird, was für Möglichkeiten an der schwingenden Seite zur Verfügung stehen. Im Gruppenunterricht bietet es sich natürlich vorzugsweise an, beide Aktionen, also Zupfen, Streichen etc. zu verteilen. Was jetzt im Anschluss demonstriert wird. Als Vorbereitung zur weiteren Arbeit wird ein Millimeterpapier, welches den Resonanzboden bedeckt, mit Markierungen eingerichtet. Also hier die ganzen einzelnen Markierungen. Hier am Rand sehen Sie immer die Art der Unterteilung. Also hier wird die ganze Seite in zwei Strecken unterteilt, wie in 4, in 6, 8 und so weiter. Diese Rolle sieht also etwa wie hier aus und ist vorteilhaft für die weiteren Untersuchungen am Wohnort. Die Beschäftigung mit der Partialtonreihe ist aus mehreren Gründen erforderlich und hilfreich. Es handelt sich hierbei sozusagen um das Urmaterial, aus dem die Musik, das heißt, dass aus dem Intervalle und Skalen gebaut ist. Die hier später zur Anwendung kommende Technik, wodurch die klingende Seite eine klingende Seite leicht berührt wird und nur an bestimmten Stellen resonanzfähige Töne klar hervortreten, die also deutlich hervortreten, macht gleichsam deutlich, dass es sich hier um ein Naturphänomen handelt, welches die Obertöne aus einer einzigen schwingenden Seite hervorgehen lässt. Ich streiche also jetzt eine Seite mit dem Bogen und ein Student, den in diesem Fall mein Kollege spielt, stimmt hintereinander mehrere Seiten jeweils gleich auf diese erklingenden Obertöne, damit sie später auf verschiedenen Seiten gleichzeitig zur Verfügung stehen. Also Sie sehen hier, hören erst hier einmal die Grundseite des Monochords, das auf klein C stimmt ist. Und jetzt berühre ich, wie gesagt, mit einem Finger, es kann auch mit einem Blackphone geschehen, dann denkt man immer an einen gewissen oder einen bestimmten Tastpunkt. Am Finger ist immer etwas breit, deswegen ist auch ein Blackphone besser, aber man kann es auch mit dem Finger versuchen, praktischerweise. Und der Student in diesem Fall greift oder überträgt die erklingenden Töne auf mehrere Seiten. Beginnen wir also am Grundton. Yeah. linken Seite und steht. Also hier quasi die ganze Seite, die halbe, und dann verkleinert sich immer die Seitenlänge. Mathematisch betrachtet sieht das Ganze natürlich sehr schön in einer Kurve aus, und zwar ist es eine Hyperbel. In einem ersten Notationsversuch, also wenn ich jetzt die Studenten bitte, diese gehörten bzw. übertragenen Töne gehörsmäßig erstmal einzuordnen und dies zu notieren, sähe dies etwas so aus. Ich stelle dann auch gleich fest, bzw. am Monoport habe ich ja mein Millimeterpapier und kann mit dem Maßband messen, wo sich die einzelnen Stegen befinden. Also wenn ich die Grundmessung über 20 cm habe, steht mein erster Steg zum Beispiel bei 60 cm. Dann kann ich wieder 20 durch 60 teilen, bekomme 2 und bekomme je fortschreitender Stegposition natürlich andere Zahlen, die ich dann auf dem Blatt erstmal festhalten kann und dann je nachdem schauen kann, wie sich die verschiedenen Stege zueinander bzw. auch zur ganzen Seite verhalten. Wenn wir später noch darauf zurechtkommen. Hier sehen Sie dann auch quasi, wenn ich das jetzt ausgerechnet habe, die Seitenlänge des Grundtons ist 1. Dann finde ich die Seitenlänge der Oktave, das quasi erst nach Gehör aufgeschrieben wird, einen halben beträgt, dann die Seitenlänge des nächsten Tons beträgt ein Drittel und so weiter. Sie sehen, da ist also eine Regelmäßigkeit vorhanden. Hier möchte ich nur hinzufügen, dass die Zählung, beziehungsweise ich verwende die Zählung der Partialtonreihe, was den Vorteil hat, dass die Zählung schon beim Grundton als Partialton 1 beginnt, im Gegensatz zur Obertonreihe, die quasi erst mit dem ersten Oberton mit der Zählung beginnt. Das ist im weiteren Verfahren praktisch. Mittels verschiedener Oktavierungsschritte, die Sie auf dem Blatt von oben nach unten verfolgen können, also hier die ganze gefundene Tonreihe eine Oktave tiefer, welche sich mit der günstigen Einrichtung des Millimeterpapiers, wie ich Ihnen schon mitgeteilt habe, funktioniert. Man kann also hier mittels dieser vorgefundenen Teilung immer eine Oktave tiefer rechnen. Also die Oktave verhält sich, die Seitenlänge zweier Oktaven oder zweier Oktavtöne verhalten sich wie 1:2. Also ich muss hier quasi nur, wenn ich jetzt hier ein Drittel der Seitenlänge habe und möchte von diesem Ton die Oktave, die untere Oktave, muss ich einfach ein Drittel mal 2 nehmen. Also habe ich 2/3 der Seite, schaue auf mein Millimeterpapier und habe ganz schnell diese vorgefertigten Einteilungen. Man kann also in einem relativ raschen Prozess diese Obertonreihe nach einer Oktave nach unten transformieren. Das hat den Vorteil, dass natürlich da oben diese Töne erstmal aufgrund der kurzen Seitenlänge sehr kurz klingen und einfach zur besseren Wahrnehmbarkeit die ganze Obertonreihe oktaviert wird. In einem nächsten Schritt wird die Skala vom 8. bis zum 16. Partialton nochmal oktaviert. Also quasi ich multipliziere jetzt jede gefundene Seitenlänge mal 4, 2 mal 2. Und hier schließen sich Betrachtungen und Aufgaben zur Partialtonreihe an. Beispielsweise soll jetzt auch in diesem Stadium, in dem die Töne sehr gut wahrnehmbar sind, versucht werden, die Obertöne zur heutigen gleichstufigen Temperatur in Beziehung zu setzen. Werden wir jetzt gleich auch mal demonstrieren. Dabei steht schnell fest, dass bis auf das Intervall der Oktave alle weiteren Intervalle oft erheblich abweichen. Dies kann natürlich in der Folge zur Erhöhung der Sensibilität und zu intonatorischen Fragestellungen, wie zum Beispiel bei Streichern oder Sängern, führen. Wollen wir es aber kurz demonstrieren? Wir haben jetzt die Obertonreihe am Monoport. Also unser Ausgangston war dieses Klavier C. Das Monoport ist mit der Grundzeit mit dem Klavier über eine Stimme gestimmt. Jetzt streichen wir einfach mal nacheinander die Obertöne ab. Also Grundton. Das Intervall, das natürlich gleich sein muss, das mit dem Klavier übereinstimmt. natürlich sehr konkret ist und dass das Monochord sich vorhin im Schrank gefunden hat und etwas verstimmen kann. Aber wir werden auch sehen, das wird sich noch weiter führen.
Schematisch quasi nochmal verdeutlichen, 40 cm hier gefunden, 80 hier.
insgesamt Teile 1 zu 2 und insgesamt 3 Teile. Berühre ich jetzt die Seite nur mit den Fingern, also hier, wann mein Schwing unterstellt, also als Flasche Rehgriff, so schwingt die ganze Seite. Hier klingt ja nur ein Teil, das ist der linke Teil und der rechte Teil. Stelle ich den Schwing jetzt weg und berühre die Seite mit einem Finger, leicht schwingt die ganze Seite, aber durch die Auflegung des Fingers wird ein künstlicher Schwingungsknoten gebildet, der sich von alleine, die Seite wird quasi gezwungen dadurch, der sich von alleine auch spiegelbildlich fortpflanzt auf die weiteren Seitenteile. Und die Seite klingt quasi dreimal so schnell wie ihre Grundfrequenz. Ich sehe das nochmal hier. Also hier ist quasi mein gefundener Seitenteilungspunkt, die Grundseite. Also Sie sehen, dass durch Auflegen eines Fingers quasi die Duodezime des Grundtons erklingt. Jetzt wird auch gleich deutlich, dass, wie hier notiert, der klingende bzw. der Griff, der notierte Griff durch dieses Viereck, der Flageoletgriff, an ganz anderer Stelle erfolgt als der Flageoletgriff. Das kann ich wissen natürlich die meisten Streicher intuitiv, dennoch bedarf es einer bewussten Erläuterung, was hier gegriffen wird und was klingt. Also wenn ich jetzt hier natürlich beim Monochord ist durch die starke Seitenanspannung der Unterschied extrem deutlich, also das ist der Quintgriff. So, und wenn ich jetzt Quintflasche E will, hier ist mein Griff. Nochmal die Quinte. Also ich muss hier fast 3 bis 4 cm meinen Griffort verschieben. Ganz analog geschieht es natürlich dann auch bei einer Quarkflasche E, also bei Partialton 4 sozusagen. In analoger Weise finde ich hier 1/4 zu 3/4. Die ganze Seite ist wieder 4/4. Zusammengefasst sieht das dann wieder so aus, das kriegen wir hier quasi als Quarkgriff F0, der natürlich weiter wieder zum Sattel zu greifen ist, als der Flageoletgriff, der wiederum weiter in Richtung Schieg zu greifen ist. Ich finde, so lässt sich relativ eindrucksvoll am Monochord exemplarisch demonstrieren, was eben am Streichinstrument passiert. Um einen Eindruck von der weiteren Vorgehensweise zu bekommen, zeige ich Ihnen kurz mögliche Unterrichtsaufgaben und Ergebnisse. Also ich kann jetzt nochmal die zu Beginn. Ich ganz am Anfang demonstriert auch mit der Verschiebung bzw. der Unterteilung einer Seite mit einem Steg verschiedene Konsonanzen hören und feststellen. Und im Nachhinein kann ich quasi durch auditiven Zugang gewonnenen Töne messen und hier quasi die gefundenen Töne einzeichnen. Hier ganz unten, wie wir schon gehabt haben, Grundton, Seite 1, Teile 1. Dann quasi zum zweiten Partialton, die gefunden 60 zu 60, die Oktave und so weiter. Jetzt hier unser Quintflageolet, dann Oktavflageolet, Quartflageolet und so weiter. Auch Aufgaben natürlich gehören dazu, zum Beispiel die gefundene Tonreihe aufzustellen und vor allem ganz wichtig, zu diesen gefundenen Tönen Proportionen zu finden. Hier unten sehen Sie dann die ausgerechneten Proportionen, wie wir es ja schon jetzt bei der Oktave kennen, also 1 zu 2. Bei der Quinte wäre es 2 zu 3, die Quarte 3 zu 4, ganz wichtig noch die Terz 4 zu 5 und so weiter. Das sind also wirklich grundlegende Proportionen, die man einfach danach sich eingeprägt hat, beziehungsweise auch einprägen muss. ein erster kleiner mathematischer Exkurs an, den ich Ihnen schon eingangs angedeutet hatte. Das heißt, Sinn dieser Rechnung ist, die gefundenen Gesetzmäßigkeiten zu begreifen. Und nicht nur ungefähr zu begreifen, sondern quasi die Wahrnehmung durch eine rechnerisch exakte Vorstellung zu unterstützen. Am Monoport ist die Darstellung mit Hilfe der Proportionszahlen, die wir es jetzt schon ausgiebig kennengelernt haben, der Seitenlänge seit der Antike üblich. Heutzutage ist jedoch eher die Vorstellung geprägt durch Dezimalbrüche, wie zum Beispiel 3 zu 2 ist gleich 1,5 und eben noch anschaulicher durch den Gebrauch der Cent-Zahlen. Im Laufe der Musikgeschichte und der Erforschung einer temperierten Oktavteilung wurden verschiedene Maßsysteme zur genauen Angabe der Intervallgröße entwickelt. Eines davon ist das Cent-System, welches der englische Philologe und Mathematiker Allison entwickelt und 1885 veröffentlicht hat. Es hat sich aufgrund seiner praktischen Teilung als Standardintervallmaß durchgesetzt. Der Grundansatz dieses Systems ist quasi die moderne Teilung der Oktave zunächst einmal in 12 Halbtönen und dann wiederum jede Halbton wird in 100 Mikrointervalle unterteilt. Deswegen der Name 100 Cent, beziehungsweise 1 Cent ist ein Hundertstel dieses Halbtons. Mit Hilfe dieser Centwerte lassen sich nun beispielsweise die Intervallgrößen, die wir jetzt hier gefunden haben am Monoport, der Partialtonreihe angeben und großer Vorteil eben vergleichen, unserer Vorstellung angemessen. Das ist natürlich immer ein Problem, Sie haben hier natürlich einfache Verhältnisse, aber unter einem Verhältnis 8 zu 9 bzw. 3 zu 5 wissen Sie zwar das Intervall bzw. komplizierter zwischen 13 Partialton und dem 19. können Sie nicht auf Anhieb sagen, wie groß dieses Intervall ist im Vergleich zum Beispiel zu 14 und 18. Mit Hilfe dieser Cent-Werte lässt sich das unserem Vorstellungsvermögen von der Addition von Intervallgrößen angleichen. Deswegen ist dieser Cent-Wert so eindrucksvoll. Um eine möglichst praktische Anweisung zur Berechnung eines Cent-Wertes zu geben, möchte ich hier nicht ausführlich auf mathematische Hintergründe eingehen. Zur Berechnung genügt allein ein Taschenrechner mit Logarithmusfunktion. Also gehen wir davon aus, ein gefundenes Intervallverhältnis ist n zu n, also 3 zu 2 zum Beispiel. Also das Intervallverhältnis n zu n steht musikalisch einfach nur für die klingende Quinte. Hier. Jetzt muss diese Quinte sozusagen ins Verhältnis zur ganzen Oktave, die ja 1200 Cent beträgt, gestellt werden. Das heißt, Logarithmus von musikalisch gesehen der Quinte durch den Logarithmus der 2, das heißt, die 2 steht für die Oktave, 2 zu 1 ist das Frequenzverhältnis der Oktave, beziehungsweise auch der Seitenlänge 1 zu 2, und noch mal 1200, weil natürlich die Oktave in 1200 Teile eingeteilt ist. Diese Rechnung ergibt dann den Wert, den Centwert des Intervalles. Wenn Sie sich gerne Telefonnummer merken, können Sie natürlich auch diese beiden feststehenden Teile ausrechnen. Also die Oktave, der Bezug zur Oktave bleibt immer gleich. Logarithmus von 2 mal 1200 ergibt ausgerechnet 0,000 2508. Also Sie brauchen es einfach nur 2508 zu merken und 3 Nullen davor. Dann können Sie das sofort in den Taschenrechner eingeben. Also Beispiel jetzt, wie groß ist der Centwert einer Partialtonquinte, beträgt nach Ausrechnung 702 Cent. Der Vergleich gleich zur gleichstufigen Quinte am Klavier repräsentiert, beträgt dabei 700 Cent. Das heißt, der noch so kleine Anhubbetrag von 2 Cent ist natürlich sehr entscheidend für die Anlage der Stimmungen insgesamt. An diesem Punkt im längerfristigen Unterrichtsverlauf sind sind die Grundlagen bereitet, um ein wichtiges Thema der Gehörbildung zu behandeln, nämlich das Gebiet der musikalischen Stimmungen. Damit eben auch zusammenhängend die Problematik der Intonation. Nämlich die Intonation ist zwangsweise immer vom umgebenden Stimmungssystem abhängig. Werden wir später noch sehen, warum bzw. welche Stimmungssysteme dann maßgebend sind. Als Beispiel oder auch Aufhänger hierzu dient nur einen, wenn auch einer der wichtigsten, unter den zahlreichen verschiedenen Möglichkeiten der musikalischen Temperatur im Laufe der Musikgeschichte. Und zwar die Mitteltönigkeit. Das Stimmen von Tasteninstrumenten stellt ein großes Forschungsgebiet der Musiktheorie dar. Das heißt, wie hat man das damals fertiggebracht, schlicht ein Cembalo zu schicken. Ich möchte also nun darüber sprechen, inwiefern das Monochord in der Eigenschaft als nicht elektronisches Stimmgerät geeignet war für die Hebung einer Temperatur. Diese Mitteltönigkeit spielte in der Zeit der Renaissance eine zentrale Rolle. Nachdem die Terz als Konsonanz in die Musiktheorie integriert war und das pythagoreische Tonsystem seine Bedeutung verlor, war die Mitteltönigkeit bis weit in das 19. Jahrhundert vor allem auf der Orgel anzutreffen. Selbst Komponisten wie Mozart und auch Schubert waren noch sehr mit dieser Temperatur vertraut, da sie quasi Orgel spielend diese kennenlernten. In Norddeutschland, in Ostfriesland, genauer in der Elbe-Spoller-Region, wird die Mitteltönigkeit heute noch gepflegt. Michael Pretorius beschreibt diese Stimmung in seiner Abhandlung Syntagma Musicum. Dass alle Oktaven und Terzien perfekte, er meint damit alle Großterzen, gar rein gestimmt werden. Und dass alle Quinten nicht gerade und rein, sondern gegeneinander, er schreibt die Klammer, doch auf gewisse Maß, Klammer zu, niedrig schwebend verlassen werden. Wenn nun dies recht in Acht genommen, so kann man die Stimme nicht leicht irren. Doch ist das Letzte, die Quinten, recht einzuziehen, das Schwerste oder in Acht zu nehmen, das Vornehmste. Mit anderen Worten, es geht hier um zwei Intervalle und einmal um den einen Terz, wie wir sie als Partialton 5 schon kennengelernt haben, und zum anderen um eine verminderte oder beziehungsweise um eine etwas nach unten schwebende Quinte. Die aber, er beschreibt es jetzt nicht näher, um welchen Betrag niederschwebend gelassen werden muss, wie das weiter zu verschiedenen Szenen wird. Ihren Namen hat die Temperatur von dem Vorgang, wie der Ganzton in dieser Stimmung gefunden wird. Da, wie ich schon erwähnt habe, die Reihe Großterz das Maß aller Dinge darstellt, in dieser Mitteltönigkeit wird der Unterschied von kleinem und großem Ganzton, wie er aus der Urtonleihe bekannt ist, ausgeglichen, sozusagen gemittelt. Wenn wir jetzt wieder die Senkrechnung herannehmen, um quasi genau unser Vorstellungsvermögen das zu adaptieren, die reine Großterz hat eine Größe von 386 Cent. Also muss der mitteltönige Ganzton, also gerade die reine Großterz, zum Beispiel CE, der mittlere Ganzton, CD, muss 386 geteilt durch 2, 193 Cent haben, also sowohl CD hat 193 Cent als auch EE 193 Cent. Er ist, dieser mitteltönige Ganzton, wenn man so will, ein künstliches Produkt, welches man nicht einfach nach Gehör einstimmen kann. Nach Gehör können Sie die Obertonleihe einstimmen, aber nicht diesen mitteltönigen Ganzton. Pretorius schreibt nichts über das gewisse Maß der Quinten. Als Begründung gibt er an, damit es auch die Einfältigen verstehen können. Im heutigen Vortrag möchte ich es aber nicht bei dem unbestimmten Maß belassen, sondern versuchen zu zeigen, wie man mit den zu jeder Zeit verfügbaren Methoden eine möglichst exakte Temperatur gelegt hat. Um nun die mitteltönige Temperatur einzurichten, ist es nötig, das Intervall der reinen Quinte so zu temperieren, dass die Summe von vier dieser veränderten Quinte eine reine Großterz ergibt. Dies geht, wie ich gerade erwähnt habe, nicht durch eine rein arithmetische Teilung. Das heißt, Sie können die Seitenlängen die zwei, die Sie zur Verfügung haben, nicht einfach zusammenzählen und addieren, wie wir es hier beim Sendwert gemacht haben. Nämlich der Sendwert ist eine ganz andere Kategorie, das heißt mit logarithmischen Kategorien rechnen wir hier, das meine ich mit der unserer Vorstellungswelt angepasster Art. Denn eine Intervalladdition bzw. Subtraktion entspricht bei Seitenlängen immer einer Division bzw. Multiplikation. Deswegen können wir hier nicht einfach arithmetisch schreiben. Die dazu rein rechnerisch nötigen Mittel, die Entdeckung des Logarithmus beim Sendwert und die Herausgabe von Logarithmentafeln oder auch heute modernen Taschenrechner, wurden erst später bereitgestellt. Das heißt, der normale Schachpfeifer oder Schachmusikant hatte sie gewiss nicht und musste trotzdem eine Temperatur einrechnen. Stellt sich also die Frage, wie hat man hier die Seitenlängen berechnet? Ein Weg hierzu bietet die Geometrie. Weshalb man auch von geometrischer Teilung spricht. Mithilfe geometrischer Konstruktionen lassen sich Strecken ohne aufwendige Rechnungen teilen und anschließend auf das Monoport übertragen. Das Grundprinzip, welches später auf das Monoport übertragen wird, soll zunächst anhand einer Zeichnung erläutert werden. Stellen Sie sich eine große Herz CE vor. Dann entspricht dem Grundton C die klingende Seitenlänge AB, dem Terzton E die Seitenlänge CB. CB ist genauso lang wie BD. BD brauche ich aber nur als rein rechnerisches Hilfsmittel, damit ich diese Zeichnung oder beziehungsweise dass die geometrische Konstruktion funktioniert. Maßgebend eben Grundton C, AB und Terz CB. Gesucht wird also ein Ton D und damit eine Strecke FB, die sich eben zugleich zu beiden Seiten gleich verhält, das heißt gleichen Abstand. In dieser Zeichnung ist es etwas ungenau dargestellt, die Zeichnung, die später kommt, ist von den Verhältnissen nicht vom Prinzip her genauer. Also dazu wird über den arithmetischen Mittelpunkt M dieser beiden Strecken, also ich habe hier Grundton AB und jetzt brauche ich eben diese Konstruktion BD und hier von dieser Addition der beiden Strecken bilde ich Mittelpunkt M und schlage über diesen Punkt M einen Kreis, der sogenannte Thaleskreis. Dieser Thaleskreis hat folgende Bewandtnis, dass jeder Punkt auf diesem Kreis mit diesen beiden Punkten ein rechtwinkliges Dreieck bildet, auf jedem Punkt des Kreises. Und folglich, jeder kennt den pythagoreischen Satz a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Das heißt, dieser Satz gilt in einem rechtwinkligen Dreieck. Und deswegen kann ich jetzt hier diese Höhe h entspricht genau, also nach mathematischer Umformung, entspricht genau der gesuchten Seitenlänge bf. Die kann ich jetzt wiederum hier mit dem Zirkel nach unten fällen auf die Grundseite f. Zur Verdeutlichung das Ganze mal auf das Monoport übertragen. Das heißt, diesen gefundenen Punkt F übertrage ich die rote Linie auf das Monoport, ganz wörtlich genommen. Sie sehen auch hier wieder, die Strecke BE oben ist hier nicht mehr nötig, die ist einfach nur zum Zwecke der Konstruktion erforderlich. Und so wurde damals in der Tat konstruiert. In der zeitgenössischen Literatur ist immer wieder davon die Rede, dass Seitenlängen auf das Monoport übertragen wurden. Eben zum Beispiel von einem sich zudenkenden Konstruktionstisch. überlegt, genauer dieses Ergebnis sein soll, desto größer muss natürlich die Konstruktionsanlage sein. Zur Gewinnung der Seitenlänge der Stammtöne C, D, E, G und A, F und H werden als reine Großterzen zu den gefundenen Tönen eingestellt, also man braucht quasi nur 5 Töne, die man finden muss, teilt man wie im nächsten Papierblatt zu sehen ist, zunächst erstmal die Terz C, wie ich es jetzt erläutert habe. Man gewinnt daraus den roten Ton D. Das ist also der mitteltönige Ganzton. Aus der Teilung wiederum der Note C, D, die habe ich ja jetzt, oktaviere ich einfach, C, D, und gewinne mit den genau denselben Methoden meine mitteltönige Quinte G. Also quasi die geometrische Konstruktion teile Strecken C, D. C, D ist ja auch eine Seitenlänge, die ich geometrisch teilen kann, wie vorhin C, D. Also habe ich jetzt als neuen Ton G und in derselben Weise oktaviere ich quasi das E nach oben, das E habe ich unten schon und gewinne hier quasi meinen neuen Ton A. Und wie gesagt, Ton F kann ich rein nach Gehör als rein Großterz einstellen und H kann ich einstellen zum jetzt gefundenen G. Und so schon habe ich quasi meine Stammtöne. Die übrigen, sozusagen die schwarzen Tasten am Klavier, werden ebenfalls als rein Großterz eingestellt, was ganz einfach nach Gehör geschehen kann. Das heißt, Cis gewinne ich als rein Großterz zu A, S als rein Großterz zu G, Fis als rein Großterz zu A und so weiter mit den übrigen Tasten. Natürlich muss man noch dazu sagen, dass diese Messplatten zur Konstruktion einigermaßen oder beziehungsweise eigentlich schon sehr exakt sein müssen, sonst sind natürlich die Ergebnisse nicht in der gewünschten Genauigkeit. Sie sehen hier weiter unten auch die gefundenen Messergebnisse, also hier die geometrische Konstruktion, die gefundenen Seitenlängen und die Sendgröße und hier nebenan die mathematisch exakten Werte. Und Sie sehen, dass mit den Mitteln damals quasi das Monochord als Stimmgerät sehr exakte Ergebnisse möglich waren. Wie gesagt, die Mitteltönigkeit als nur eine Temperatur der vielen. Natürlich gibt es analog mit anderen Temperaturen genauso in dieser aufgezeichneten Art und Weise. Also das Monochord kann als Stimmgerät benutzt werden und die Töne abgeteilt, das Seiten direkt wie gleich auf ein Cembalo übertragen werden. Heutzutage kann der Taschenrechner als Kontrolle sowie natürlich als Hilfe zum schnelleren Zugriff auf gewünschte Seitenlängen benutzt werden. Im Anschluss an diese Aufgaben können noch verschiedene Aufgabentypen jetzt im Gehörlosunterricht dazu gestellt werden, wie jetzt die Aufstellung des mitteltönigen Tonvorrats, den ich gerade erläutert habe. Und auffallend oder beziehungsweise bemerkenswert ist auch, dass dieser Tonvorrat identisch ist mit dem aus der Hexakordlehre entstandenen Tonbestand der beiden Männer Cantus Durus und Cantus Mollis, eben auch zur Zeit der Mitteltönigkeit im 16. und 17. Jahrhundert. So lassen sie auch Brücken wieder zum Tonsatz beispielsweise und zu anderen Sachgebieten schlagen. Zum weiterführenden Studium dieser Stimmungsproblematik kann ich sehr empfehlen, Mark Lipkis Beitrag Stimmung und Temperatur in Geschichte der Musiktheorie. Natürlich schließt sich auch ein weitergehender Umgang mit der Mitteltönigkeit und die gehörsmäßige Beurteilung der Intervalle am Monochord bzw. auch am übertragenen Cembalo an. Oder auch natürlich Hörbeispiele, die wir heute haben, ist Zeit. Wie wir bereits gesehen haben, lassen sich die Partialtöne, welche zum Beispiel bei einer Flasche E eine Rolle spielen, am Monochord bis zu einem gewissen Grad darstellen. Wie kann ich aber musikalisch diese Partialtöne in meine Vorstellungswelt integrieren? Dazu habe ich eine Methode der Primzahlzerlegung entwickelt. Keine Sorge, es ist der letzte mathematische Exkurs für heute und dazu brauchen Sie nicht einmal mehr zu wissen, als Sie bereits in der Grundschule gelernt haben. Als letzten Aspekt des heutigen Vortrags möchte ich Ihnen noch einmal einige Erkenntnisse an der Partialtonreihe erläutern. Wie Sie sehen, habe ich eine Darstellung entwickelt, welche die Beziehungen der Partialtöne beispielhaft für die ersten 32 Partialtöne darstellt. Man kann hierüber fast eine Meditation über die Partialtonreihe abhalten. Mein zugrunde liegender Gedanke war zu Beginn der Wunsch, ein Modell zur besseren Memorierung der Partialtöne sowie ihrer Tonigkeit zu entwickeln. Tonigkeit meint die Charaktereigenschaft eines Tones. Das heißt, die C-Igkeit oder C-Eigenschaft von Tönen oder die B-Igkeit von Tönen, welche trotz unterschiedlicher akustischer Befindlichkeit neben ihren unterschiedlichen Oktavlagen untereinander verwandt sind. Ohne größere Anstrengung gelingt und Aufzeichnung gelingt die Memorierung der Partialtöne meist nur bis zum C-Igkeit Partialton. Und dann auch nicht auf jeden beliebigen Grundton. In dieser Partialtonpartitur sehen Sie den 5 Oktaven umfassenden Raum von Partialton 1 bis 32 stellvertretend in 5 Systemen. Grundsätzlich betrachtet verdoppelt sich pro Oktav die vorkommenden Partialtöne. Also ein Partialton in der ersten Oktave, 2 in der zweiten, 4 in der dritten Oktave, 8 in der vierten und so weiter. Dahinter steht die Zahl 2. Sie kennzeichnet, wie bekannt, das Verhältnis der Oktave 2 zu 1. Hier beginnt nun mein Ansatz. Mit der Menge der sogenannten natürlichen Zahlen, alle natürlichen Zahlen, oder beziehungsweise ein Ausschnitt von 1 bis 32, lässt sich eine sogenannte Primzahlzerlegung durchführen. Das heißt, eine Zahl oder eine Partialtonzahl lässt sich immer als Produkt der Zahlen 2, 3, 5, 7, 11, 13 und so weiter mit allen Primzahlen, die es gibt, scheiden. Was bedeuten nun diese Primzahlen? Zunächst einmal bezeichnet die Partialtonordnungszahl das Vielfache der Grundtonfrequenz eines Partialtones. Das heißt, deswegen habe ich vorhin erwähnt, ist es praktischer, die Partialtonzählung zu nehmen als die Obertonzählung. Denn zum Beispiel Partialton 3 hat die dreifache Grundtonfrequenz von Partialton 1. Partialton 5 dementsprechend die fünffache Frequenz des Grundtons. So wie die kleinste Primzahl 2 für Oktavidentität steht, steht die Zahl 3 für das Verhältnis der Duodezime. Denn die Frequenz der Duodezime beträgt, wie schon gesagt, das Dreifache der Grundtonfrequenz. Im Folgenden meine ich bei Intervallaussagen und Aussagen über die Charaktereigenschaft eines Partialtones, das heißt, wie klingt er, stets ein oktavreduziertes Verhältnis, was musikalisch sinnvoll erscheint. Die Zahl 5 kennzeichnet ein Terzverhältnis und die 7 ein septimales Verhältnis. Unter einem septimalen Verhältnis ist hierbei immer die Naturtonseptime, wie wir sie vorhin am Monochord gehört haben, im Vergleich auch mit der Septime am Klavier. Oder auch die Naturtonseptime, wie sie beispielsweise bei Blech, der ist ein Auftritt. Hatte ich vorhin schon erwähnt, dass diese Naturtonseptime als Ton bezeichnet wird. Nehmen wir als Ausgangspunkt zum Beispiel Partialton 3 und multiplizieren ihn mit 3. Das heißt, man erhält eine Quinte über der Quinte. C, G, C, E, D. Das heißt, den großen Ganzton als Partialton 9. Multiplikation mit 5. 5 als die Terz ergibt eine große Terz über G. Multiplikation mit 7, der septimale Bezug, 3 mal 7, ergibt hier die grüne Linie verfolgen, 21. Das heißt, Asiatum 21 hat eine Tonigkeit, die man mit septimalen F über der Partialkomponente G bezeichnen kann. Wenn ich also das Wesentliche noch einmal kurz zusammenfasse, der Multiplikationsfaktor, den Sie hier sehen, 3 mal 3 mal 5 mal 7, ist Ausdruck der Klanglichkeit oder auch der Tonigkeit eines Tons. Das heißt Quintcharakter, Terzcharakter oder septimaler Charakter. Oder eben je nachdem, steigend mit den weiteren Primfaktoren. Die Betrachtungen lassen sich relativ mühelos über den gezeigten Bereich hinaus ausdehnen, zum Beispiel durch Multiplikation anderer Partialtöne mit den Primfaktoren. Beginnend bei Partialton 5. 5 mal 3 ergibt wie oben 15. 5 mal 5, das heißt Herz über Herz, ergibt Partialton 25. Und zugleich erkennt man hier zwischen Partialton 24 und 25 den chromatischen Halbtonschritt. G ist im Verhältnis 24 zu 25. Zu unterscheiden vom diatonischen Halbtonschritt im Verhältnis 15 zu 16 zwischen H und C. 5 mal 7, 5 mal 7 ergibt 35, bis hier sind wir aufgezeichnet. Und das heißt, Partialton 35 erklingt als septimales E über E. Nämlich Partialton 36. 36 ist 2 mal 18, also hier, und ist quasi ein großer Ganzton, ist ein oktaviertes E. Das heißt, wir haben bei Partialton 35 und 36 zweimal ein D, das aber unterschiedlich intoniert wird. Nun zu einem weiteren Partialton-Spiel, wenn man so möchte. Partialton 156. Von dem haben Sie wahrscheinlich noch nicht in den kühnsten Träumen gehört. Aber auch durch scheinbar überflüssige Zerlegungen, etwa die King-Partialton 156, lässt sich zum einen der Umgang mit der Partialtonreihe üben und besser durchschauen, andererseits aber auch sozusagen im Anfangs genannten Sinne eine Meditation über akustisch nicht mehr wahrnehmbare, aber dennoch vorhandene Partialtöne anstellen, quasi spekulieren. Wie gehe ich vor? Partialton 156 ist 13 mal 3 mal 4. Die 4 deswegen nur umrisshaft dargestellt, weil die 4 quasi als Oktave bei der Betrachtung hinausfällt. Also bleiben hier zwei Faktoren, 13 und 3. Jetzt gibt es zwei Wege. Ich kann entweder über einen zum Beispiel gedachten Grundton C Partialton 13 vorstellen. Es gibt einen Partialton 6, ein zu hohes Ass. Und über diesen Ass ein 3, das heißt 3 steht für Quinte. Ass, Quinte über Ass, ein S. Und da das Ass zu hoch ist, ist natürlich das S eben auch zu hoch. Das heißt, Partialton 156 klänge Oktav reduziert wie ein zu hohes S. Zu hoch im Vergleich zur gleichstufigen Temperatur. Oder Sie können das natürlich auch umdrehen. Darüber nehmen Sie Partialton 3, also ein G über C, und gehen von dem G eine kleine Sechste sozusagen nach oben, Sie landen auch wieder beim S und eben auch mit der Cent-Rechnung jetzt zu begründen. 702 plus 841 Cent, das sind die beiden Centzahlen der Partialtöne, minus 1200 Cent, weil Sie oktavieren ja, nach unten, bekommen Sie 343 Cent. Das heißt, 300 Cent ist die gleichstufige kleine Terz und der Partial 156 klingt eben 43 Cent zu hoch. Oder ist das nicht zu hoch, er klingt 43 Cent höher. Das heißt, mit diesen Methode, mit dieser Methode können Sie sich nach und nach wirklich ein Vorstellungsmuster zurechtlegen, wo Sie in vorher vielleicht nicht bekannter Stelle über den klingenden bzw. gewünschten Ton treffen können. Das heißt, es ist auch maximal, denke ich, jetzt für den studentischen Gebrauch sinnvoll, über den 16. Partial hinaus bis zum 32. im Idealfall sich die Partialtöne zu merken und eben als Hilfe damit sich diese ersten 32 Partialtöne auch bewusst innerlich gedanklich vorstellen zu können. Und Sie haben ja quasi bis auf die Partialtöne, die Sie sich einfach als Klangcharakter merken müssen, alle anderen direkt sozusagen schon in einem Aufwasch gelernt. Das Fazit dieses Verfahrens, hier geht es keineswegs nur um die Hochstilisierung eines Spezialinteresses der allgemeinen Musiklehre oder um temperierte Stimmungen zu beschreiben, sondern unter anderem um eine Methode, mit diesen Phänomenen in der neueren komponierten Literatur umzugehen. Für das Verstehen der Komposition und für den Umgang mit der Notation von modernen Repertoirestücken ist dieses Verständnis essentiell. Als Beispiel sei hier das Horntrio oder das Hamburger Konzert für ein Solohorn und während der Naturhörner im Orchester von Ligeti genannt. Lassen Sie mich am Ende des Vortrags ein Resümee ziehen. Das Monochord ist ein Mittel, um zahlreiche Aspekte der Musik zu vermitteln. Da es musikhistorisch so eine wichtige Bedeutung hatte, ist zum Beispiel auch das Verstehen unseres gewachsenen Tonsystems sowie der Notation damit verbunden. Ich meine damit unter anderem Anrufen an Julius von der Wetzel zum Beginn des Vortrages, die Hexakordlehre. Ich halte dieses Verständnis für sehr wichtig. Ebenso bietet es einen Zugang zum Verständnis grundlegender Seitenteilungen, die wir gesehen haben. Auch übertragen auf Schreibinstrumente. Nicht zuletzt kann es der Erarbeitung akustisch-physikalischer Grundlagen dienen, die ja auch prüfungsinhalt sind. Zum Abschluss möchte ich Ihnen für Ihr Interesse danken und noch kurz in eigener Sache etwas Werbung machen. Sofern Ihr Interesse hoffentlich ausreichend geweckt wurde, möchte ich Ihnen zur Lektüre meine methodische Gehörgangsarbeit empfehlen, die auch zahlreiche Verweise auf wichtige Literatur dazu enthält. Darüber hinaus können Sie eine zweite Arbeit mit dem Titel Musikalische Stimmung, Theorie und Praxis, Ihre Veränderung im Gehörgangsunterricht mit beiden der CD und Klangbeispielen lesen, die Sie ebenfalls unten in der Bibliothek vorfinden. Und schließlich möchte ich auch noch, was den baulichen Aspekt betrifft, auf eine Veröffentlichung in der Zeitschrift Instrumentenbaureport aufmerksam machen, welche im August erscheint. Hier gibt es ebenfalls einen Beitrag zur heutigen Thematik sowie eben einen Verweis auf bei Bedarf einen Bauanleitung. Hiermit bedanke ich mich herzlich für Ihre lange Aufmerksamkeit, meinen Ausführungen zu folgen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank und auf Wiedersehen.